Deutschlandfunk Interview.
Präsenzunterricht im Regelbetrieb, den wollen die Kultusministerinnen und Minister gerne gewährleisten für dieses Schuljahr. Aber ob das möglich sein wird, muss sich zeigen im Angesicht der Corona-Pandemie. In den Bundesländern gelten unterschiedliche Hygieneregeln. Nur in manchen ist ein Mundschutz Pflicht. Berlin, Bayern und Baden-Württemberg haben den Anfang gemacht und eine Mundschutzpflicht angekündigt. Gestern hat dann auch Nordrhein-Westfalen nachgezogen. Allerdings wird unterschiedlich gehandhabt, ob der Mundschutz auch während des Unterrichts getragen werden muss oder nur in den Pausen. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt des Themas Schule. Nach Monaten digitaler Beschulung, die teilweise mehr schlecht als recht geklappt hat, ist ja auch die Frage, wo die Kinder und Jugendlichen eigentlich gerade inhaltlich stehen. Und dann stellt sich wiederum auch die Frage, wie man mit möglichen lokalen Ausbrüchen umgeht. Wir haben in den vergangenen Tagen hier im Deutschlandfunk die Perspektive der Lehrenden und der Eltern gehört. Heute reichen wir Fragen weiter an die Politik. Am Telefon ist Karin Prien, CDU, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein, wo auf den Inseln die Schule auch schon losgegangen ist. Auf dem Festland geht es dann in der kommenden Woche los. Einen schönen guten Morgen, Frau Prien.
Guten Morgen, Frau Biska.
Nach Monaten ohne richtige Präsenzschule, wie gehen Sie jetzt in diesem neuen Schuljahr, das für Sie ansteht, mit den entstandenen Lücken um?
Na, erstmal freuen wir uns darüber, dass die Schule wieder begonnen hat auf den Inseln und den Halligen und dass das gut geklappt hat und die Schulen sich gut vorbereitet hatten darauf. Und wir haben unsere Lehrkräfte schon vor den Ferien gebeten, sich darauf einzustellen, mit dem Schuljahresbeginn den Lernstand der Schülerinnen und Schüler in allen Klassen zu erheben. Wir haben im Übrigen ja einen Lernsommer gehabt, in dem wir bereits die Möglichkeit geboten haben, Lernrückstände in Deutsch, Mathe und Englisch aufzuholen. Und es wird auch nach den Ferien zusätzliche Angebote geben bei festgestellten Lernrückständen.
Werden jetzt auch die Lehrpläne für das neue Schuljahr entsprechend angepasst?
Ja, die Forderung höre ich immer so, das klingt so einfach. Lehrplanüberarbeitungen dauern mehrere Jahre und sind wissenschaftlich begleitet. Das macht man nicht mal ebenso. Aber unsere Fachanforderungen, die ja kompetenzorientiert sind, geben den Lehrkräften die Möglichkeit, da eine Auswahl zu treffen, vor allem auch mit Blick auf die anstehenden Prüfungen im kommenden Frühsommer.
Das heißt, Bildung ist gar nicht so flexibel, wie sie vielleicht im Angesicht einer Pandemie sein müsste.
Nein, natürlich nicht, sondern wenn wir Lehrpläne machen, die bei uns Fachanforderungen heißen, dann ist das ein wissenschaftlich fundierter und begleiteter Prozess. Das ist ja nichts, was man mal eben so aus dem Ärmel schüttelt, auch wenn manche das im Augenblick glauben.
Aber kann man solche Lehrpläne dann tatsächlich durchziehen, wenn ein Schuljahr unter Umständen von Lücken gekennzeichnet sein wird? Weil wir müssen ja damit rechnen, dass es immer wieder zu lokalen Ausbrüchen kommen kann.
Ja, das ist zunächst mal der wichtigste Punkt. Unsere feste politische Überzeugung ist, dass so etwas wie im Frühjahr nicht mehr passieren darf, sondern dass Schülerinnen und Schüler ein Recht auf Bildung und ein Recht auf möglichst viel Präsenzunterricht haben und dass wir das nur leisten können, wenn wir so viel wie möglich Unterricht so lange wie möglich anbieten können. Daneben sind wir natürlich vorbereitet auf punktuelle oder regionale Ausbrüche und können auch hybride Modelle oder digitalen Unterricht viel besser anbieten, als wir das im Frühjahr noch konnten. Auch uns hat ja natürlich die Pandemie kalt erwischt. Wir waren darauf schlicht und ergreifend so nicht vorbereitet, wie übrigens die gesamte Gesellschaft nicht. Aber wir trauen uns das zu, nach Fachanforderungen zu unterrichten und nach Stundentafel und wenn es sein muss, punktuell und regional auch, wie gesagt, in hybriden Modellen. Wir haben inzwischen Videokonferenzsysteme, mit denen wir das machen können. Wir haben über den Sommer massiv aufgestockt unsere digitalen Kompetenzen. Wir haben ein Lernmanagementsystem für das ganze Land angeschafft. Wir haben Zehntausende von Endgeräten Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt. Also wir stehen einfach auch an einem anderen Punkt, als wir das im März taten.
Aber die Lehrpläne, die werden auf jeden Fall durchgezogen.
Die Lehrpläne werden, die Fachanforderungen werden umgesetzt. Wir werden aber bei der Prüfungsvorbereitung sehr darauf achten, und das können wir auch im Rahmen der Flexibilität der Fachanforderungen, dass Schüler nur da geprüft werden, wo sie tatsächlich auch unterrichtet worden sind.
Geht es denn dann tatsächlich bei dieser Art von Bildung darum, dass die Kinder etwas lernen, dass sie Kompetenzen erwerben oder nur darum, dass sie Abschlüsse machen?
Na, es geht immer um beides. Es geht in erster Linie einmal um das Vermitteln von Kompetenzen und Wissen, aber vor allem auch, und das müsste deutlich geworden sein in den letzten Monaten, um die soziale Funktion von Schule. Schule ist eben nicht nur ein Lernort, Schule ist für sehr, sehr viele Kinder ein Lebensort und wir haben ja gerade in den letzten Tagen Studien gesehen, die bescheinigen, welche katastrophalen Folgen es hat, wenn Kinder keinen Präsenzunterricht haben.
Leipziger Forscher haben jetzt eine Studie vorgestellt und warnen eben vor den psychischen Folgen. Deshalb also Präsenzunterricht tatsächlich das Einzige, was den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler aus ihrer Sicht gerecht werden kann.
Na, es kommt natürlich in einer modernen Schule immer auf die Mischung an. Und das heißt, wenn wir sagen, möglichst viel Präsenzunterricht, heißt das ja nicht, dass keine digitalen Formate stattfinden. Das heißt übrigens auch nicht, dass man nicht an andere Lernorte geht. Das heißt auch nicht, dass man nicht bevorzugt auch auf Projektmittel des Projektunterrichts zurückgreift, auch um den Schulbetrieb zu entzerren. Auf all das haben sich unsere Schulen ja vorbereitet in den Sommerferien. Also diese Vorstellung von der Paukschule, wo nur Wissen reingepumpt wird, um eine Prüfung zu machen, die ist völlig antiquiert. Das ist nicht unsere Vorstellung von Schulen, aber wir brauchen am Ende auch formelle Abschlüsse und deshalb werden wir die auch gewährleisten.
Die Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung, die hat jetzt Zweifel, ob das tatsächlich mit dem Regelbetrieb mit Präsenzunterricht umsetzbar ist. Und auch die SPD-Kurvorsitzende Saskia Esken, die nennt das eine Illusion. Was antworten Sie da?
Ich antworte, dass wir gemeinsam Verantwortung tragen dafür, dass das ein Erfolg wird. Und gemeinsam, damit meine ich Eltern, Lehrer, Schüler und Ministerium, wir müssen alle uns genau prüfen, sind Kinder schulfähig, sind sie in der Lage, in die Schule zu gehen, sind sie krank. Wir müssen die Kinder gut darüber informieren, wie Abstand zu halten ist, auf den Schulhöfen, auf den Laufwegen. Wir müssen nach wie vor uns darüber im Klaren sein, dass wir in einer Pandemie leben, aber wir können es schaffen, punktuelle und regionale Ausbrüche einzudämmen. Darauf sind wir gut vorzubereiten und im Übrigen den Regelunterricht stattfinden zu lassen. Das machen wir, solange es eben geht. Sollte es sich eine andere Situation ergeben, sind wir auch darauf eingestellt, dann andere Modelle zu fahren. Aber ich bin optimistisch, dass uns das gelingt.
Wieso hat Schleswig-Holstein noch keine Maskenpflicht beschlossen?
Schleswig-Holstein hat in der vergangenen Woche schon die dringende Empfehlung an die Eltern und an die Schulen ausgegeben, eine Maske überall zu tragen in der Schule. Übrigens auch im Unterricht, dringende Empfehlung im Unterricht für die Klassen ab dem Jahrgang 7, für die kleineren nicht, weil denen das nicht zumutbar ist. Und warum machen wir jetzt keine Maskenpflicht? Weil wir das im Angesicht des immer noch niedrigen Infektionsgeschehens in Schleswig-Holstein für nicht verhältnismäßig halten. Wir müssen ja auch noch die Möglichkeit haben, uns auf eine sich möglicherweise verschlimmernde Situation einzustellen. Auch die Mecklenburg-Vorpommern haben aus diesem Grunde ja keine Maskenpflicht bisher eingeführt.
Könnte heute kommen?
Ja, die beraten das auch. Wir werden das natürlich im Laufe der Zeit uns anschauen. Aber bitte, wir leben in einem Rechtsstaat und Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein.
Aber warum dann die Empfehlung? Also Sie halten das grundsätzlich schon für eine gute Sache, aber wollen es den Menschen jetzt nicht vorschreiben?
Ich glaube, dass wir alle wissen, dass wir uns seit dem 20. April eine Lockerung nach der anderen alle 2 bis 3 Wochen als Gesellschaft zugestanden haben. Wir sind alle in den Urlaub gefahren, im Land oder im Ausland. Und jetzt haben wir eine kritische Phase, in der wir sozusagen diese Urlaubsrückkehr gut managen müssen. Deshalb sind die nächsten 2 Wochen sind schon kritisch. Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen das tun, was sie übrigens in Schleswig-Holstein die ganze Zeit getan haben, nämlich Verantwortung zu übernehmen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und dazu gehört eben auch, den Kindern zu vermitteln in der Schule, bitte tragt eine Maske, weil das schützt die anderen in erster Linie und damit auch euch selbst.
Aber haben wir nicht gerade bei Demonstrationen wie am Wochenende in Berlin gesehen, dass es mit dieser Eigenverantwortung bei einem Teil der Bevölkerung gar nicht so weit her ist?
Ich finde, wir sprechen in Deutschland viel zu sehr über die Menschen, die diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung tut das. Und was unsere Schulen angeht, da bin ich ganz sicher, dass das dort gut umgesetzt werden kann. Das ist ja übrigens auch die Aufgabe von Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen, genau über diese Themen zu sprechen. Da geht es dann auch um Werteerziehung. Und da bin ich sehr sicher, dass wir das gut miteinander handeln werden. Ich will aber noch einen Punkt einmal sagen. Die Schulschließungen waren ja nie eine Maßnahme in erster Linie zum individuellen Schutz, sondern es ging immer darum, dass Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und Verbot von Großveranstaltungen Maßnahmen des Pandemieschutzes sind. Ich habe jetzt noch niemanden gehört, der gesagt hat, wir müssen jetzt wieder Kontaktbeschränkungen einführen angesichts des Infektionsgeschehens. Und ich glaube, wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass Schule und Bildung so wichtig ist, dass in der Abwägung tatsächlich Schule Vorrang haben muss, auch wenn es darum geht, wieder restriktivere Maßnahmen zu treffen.
Teil der Infektionsschutzmaßnahmen bzw. der Pandemiebekämpfung ist ja auch eine angemessene Teststrategie. Sie haben für Schleswig-Holstein jetzt noch keine regelmäßigen Tests für das Lehrpersonal auf dem Plan. Wird das noch kommen oder lehnen Sie das grundsätzlich ab?
In den Beratungen mit unseren Experten haben wir eine Teststrategie für das Land festgelegt. Wir konzentrieren uns insbesondere darauf, da wo punktuelle und regionale Ausbrüche an Schulen entstehen, mit unserem Universitätsklinikum eine sehr umfangreiche Testung vorzunehmen, um diese lokalen Ausbrüche einzudämmen. Ansonsten können selbstverständlich alle Lehrkräfte und alle Schüler, die Urlaubsrückkehrer sind, sich jetzt testen lassen, egal ob aus dem Risikogebiet kommend oder nicht. Und über weitere Ergänzungen dieser an sich sehr guten Teststrategie werden wir in der Landesregierung beraten. Ich nehme wahr, insbesondere aus den Lehrerverbänden, dass weitere Testmöglichkeiten als Beruhigung empfunden würden. Ob das wissenschaftlich so sinnvoll ist, die Testkapazitäten dafür aufzuwenden, steht auf einem anderen Blatt. Aber unter dem Gesichtspunkt, mehr Sicherheit zu vermitteln, werden wir darüber noch einmal beraten.
Wie kompensieren Sie denn den Ausfall von Lehrpersonal aus der Risikogruppe? Da wird es ja sicherlich auch bei Ihnen Personal geben, das eben nicht mehr unterrichten kann.
Wir haben relativ wenig Ausfälle, Gott sei Dank. Also die Dimensionen, die ich aus anderen Bundesländern kenne, haben wir nicht. Die liegen bei uns unter 5%. Aber wir haben in der Landesregierung schon vor den Ferien besprochen, dass so viel zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass wir in diesem Umfang Vertretungslehrkräfte und Unterstützungspersonal einstellen können, sodass wir aufgrund der Einstellungssituation insgesamt davon ausgehen, dass die Unterrichtsversorgung gesichert ist.